Mein Name ist Pascal Christians, 31 Jahre mittlerweile. Bei VW war natürlich Zahlen manipulieren meine Aufgabe gewesen. Und dann mit dem Rücken zur Wand neue Investoren zu akquirieren last minute ist halt irgendwie so, will halt keiner. Ich persönlich die Bewerbungsmappe bei Stefan Zapfer hingelegt. Ganz viel geht darum, die Interaktion zwischen Menschen und Tieren möglichst zu unterbinden. Hey, da ist ja auch eine Plattform, die macht irgendwas, was noch nie da gewesen ist, nämlich Wohnungen vermieten, wenn man in andere Städte fährt. Lass uns das doch übertragen für den freiwilligen Sektor. Nicht so viel von sich selbst ausgehen. Und das habe ich gelernt. Am Anfang musste man richtig viele Annahmen machen, so wenn man sein Geschäftsmodell beginnt. Und ab irgendeinem Punkt sollte man seinen gesunden Menschenverstand mit Daten kombinieren.
B-Boys Exposed Number One. Willkommen zum Piloten dieser Podcast-Serie. Ein Interview-Podcast, bei dem Mitglieder der Beyond Boys Bühne bekommen, ihre Story zu erzählen, den Rückblick auf die Vergangenheit zu wagen, gleichzeitig auch den Ausblick auf die Zukunft. Es geht um Pain, es geht um Mindset, es geht um persönliche Tipps und das Ganze in einer lockeren Atmosphäre. In diesem Fall habe ich, Patrick Nottebaum, Pascal auf seiner Couch zu Hause bei einem Bierchen in der Hand interviewt und wir haben es mal laufen lassen und das Ganze auch noch aufgezeichnet. Dabei rumgekommen ist eine großartige Episode mit einem duften Burschen, würde ich mal so sagen. Ziemlich geerdet und trotzdem hat er mit Volunteer World etwas Großartiges geschaffen. Es geht um Startup und Finanzierungsrunden und solche Dinge. Also wirklich eine Menge Content für euch. Ich freue mich sehr auf Feedback, Resonanz, Kritik, immer ran damit. Gerne an pn@beyondboys.com. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Sharing is caring und erstmal viel Spaß bei dieser Episode.
So, geht jetzt los.
Perfekt.
Ja, wir sind am Start. Einen Hörer halte ich noch im Ohr, ne? Falls die Leute denken, hier, was macht der da mit diesem Hörer im Ohr? Das ist einfach zur Sicherheit, falls das hier nach hinten losgeht, da kann ich nochmal eingreifen, so wegen Sound und so.
Ist die Redaktion im Hintergrund?
Richtig. Ich bin quasi die One-Man-Show. Redaktion alles all in one.
Ja.
Geil. Ja, liebe Leute, zur ersten Episode von B-Boys Exposed.
Oh.
Das Namengeber? Ey, wer ist der Namengeber? Sag mal.
Ja, weiß ich nicht. Ja, muss ich nicht. Ganz toller Business Boy gewesen sein.
Auf jeden Fall. Kann mal ein bisschen ein schwieriges Finden des Ganzen, aber am Ende des Tages kam da so ein ganz smarter Move um die Ecke und den haben wir direkt genommen. Zack.
Bam. Fühle ich mich mega geehrt.
Großartig. Das ganze Thema soll so ein bisschen hier entspannen und locker sein. Am Ende des Tages geht es um Business. Und ein bisschen um Boys natürlich. Und wir lassen es einfach mal flowen. Also hol uns doch mal ab. So, wer bist denn du überhaupt? Was machst du? Wo kommst du her? So, wer bist denn du? Wo kommst du her?
Also, ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Kuhdorf am linken Niederrhein. Aus Pferd. Und mittlerweile hat es mich in die große, weite Welt getrieben. 40 Kilometer weiter nach Düsseldorf. Und mein Name ist Pascal Christians. 31 Jahre mittlerweile und Gründer, Unternehmer, Businessboy und heute dein Gast. Vielen Dank.
Ja, dafür nicht. Das Ganze lebt ja im Endeffekt von dir, nicht von mir. Ich bin ja nur der den technischen Kram macht und vielleicht eine doofe Frage stellt und mehr war ja gar nicht. Aber so, wie bist denn du vom schönen Niederrhein in die Stadt gekommen? Also ich meine, du hast ja jetzt was Spannendes am Start. Zu dem Business-Part kommen wir gleich noch, aber so, sag mal, wie stolpert man so von einem kleinen Kaff irgendwie über Holter die Polter und auf einmal irgendwie bist du ja international unterwegs? Wie ist dieser Zufall entstanden?
Ja,
was ist ein Plan?
Ja, ganz groß angelegter Plan seit der Kinder. Ich glaube, Ironie kommt gar nicht rüber im Podcast, deswegen lass es sein. Oma sagte, dass ich gerne Ausbildung machen soll als Bankkaufmann. Und weil ich natürlich immer ein gut erzogener Junge war, habe ich das gemacht und wurde mir aber schnell langweilig. Lag weniger an den wundervollen Kollegen damals in der Sparkasse, sondern vielmehr so an dem Tätigkeitsbereich.
Ja, du warst in der Sparkasse?
Ich war in der kleinsten Sparkasse, ich glaube, des ganzen Giroverbands. Ja, das war, ja, wir hatten weniger als 100 Mitarbeiter. Die ganze Sparkasse, jetzt nicht nur eine Filiale, sondern alle Filialen gemeinsam hatten weniger als 100 Mitarbeiter. Bin dann nach der Ausbildung, hatte ich die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu machen in Irland.
Das war schon mal gut eigentlich.
Das ist schon gut, ne?
Ist das ein Förderprogramm der Sparkasse oder
ja,
was?
Ja, nee, das war tatsächlich ein Förderprogramm von Volkswagen. Und da hatte mich da mein damaliger Berufsschullehrer vorgeschlagen. Hatte vielleicht was gut bei ihm oder er mochte mich oder ihm gefielen meine Noten, wer weiß. Auf jeden Fall durfte ich dann als Geschäftsführungsassistent bei Seat arbeiten in Irland. Das war schon cool, so als Anfang 20-Jähriger.
Das war auch irgendwie ein komischer Einstieg eigentlich so, also so mit so einer Banklehre irgendwie und dann so als Geschäftsführungsassistent, oder? Das war eigentlich nicht so typisch. Normal nehmen dir das so Studenten, die gerade einen Abschluss haben und dann kleine Maus irgendwie durchgejagt werden, oder?
Ja, aber an meinem Berufs- und Ausbildungsweg ist so wenig typisch, also alles, was so nach der Ausbildung kam. Hab quasi hobbymäßig angefangen zu studieren während der Ausbildung und dann an der Fernuni Wirtschaft studiert, das weitergemacht in Irland auch parallel und nachher aus Irland dann bei Banken gearbeitet, dann weiter freiberuflich gearbeitet. Also ich habe mich so ein bisschen diesem typischen Studentenweg
entzogen. Ja. Ja, ganz klassisch, geil. Großartig. Ja, und dann von Seat, also Irland und Seat, so, was war dann ein Aufgabenfeld irgendwie so? Also, ich meine, das ist ja irgendwie.
Ja, bei VW war natürlich Zahlen manipulieren meine Aufgabengebiet.
Großartig. Ja. Also gut, du kennst die Wahrheit.
Ich kenn die Wahrheit. Nein, es gibt ja nicht die Wahrheit, sondern es gibt ja mehrere Wahrheiten. Und das wurde mir halt auch schnell klar als Geschäftsführungsassistent. Naja, man kann ja Zahlen so und so in Licht rücken.
Richtig.
Ja, das hilft natürlich heute. Ne? Also ich als Geschäftsführer sage auch immer die Wahrheit, aber man kann Zahlen natürlich auch immer gut darstellen, ohne dass man sich jemals bezichtigen lassen, dass man lügt. Ne? Aber so Sachen, die man besonders gut macht, besonders hervorstellen und vielleicht Sachen, die weniger gut laufen aktuell, wo man noch ein Entwicklungsfeld hat, ein bisschen kleiner darstellen, so Sachen hat man da schon schnell gelernt.
Ja, da hat man schon Spielraum, gebe ich dir recht. Okay, also hast du früh gelernt, richtig zu kommunizieren, wenn man so sagen.
Ja, ja, also, Kommunikation ist ein wichtiges Thema, gerade da bei VW war das wichtig und als, ich glaube, junger Unternehmer ist das auch wichtig. Man muss verschiedene Rollen einnehmen, um zu wissen, wer sein Zielpublikum ist, mit wem man redet, wo man den anderen abholt, auf welchem Level man reden kann, auf welchem Level man vielleicht reden muss, um den anderen das verständlich machen, was man sagt. Ja, und das war halt eine super gute Schule. Gerade jetzt in einem Kontext von einer fremden Sprache. Mein Chef damals war Italiener in Irland. Wir haben dann auf Englisch geredet. Oder beide haben es versucht, sagen wir so.
Holprig, oder? Also, mal gut, irgendwie geht das ja. Da reden wir ja nicht von irgendwelchen Hongs, die in Irland arbeiten, so, aber es ist trotzdem, Sprache ist immer eine Hürde.
Also, ich muss sagen, ich habe den Italiener besser verstanden als die Iren.
Ehrlich?
Weil er war ja auch Fremdsprachler. Und die anderen haben halt so einen krassen gälischen Akzent angewendet, dass sie mich einfach total verloren haben. Weil die hatten ja auch nicht nur dieses Englisch, was man in der Schule lernt oder was man im Business beigebracht bekommt, sondern die hatten ja super viele Fachausdrücke. Also ich sage Fachausdrücke jetzt, ich sage Slang. Ja,
ja, okay.
Also gar nicht, teilweise haben die mich gar nicht abgeholt. Und ja, Anfang 20 habe ich immer schön gelacht und genickt und gewunken und gesagt, ja, ja, mache ich. Oder muss ich mir erstmal von einem Kumpel übersetzen lassen, was die von mir meinten.
Geil. Das ist auch ein geiles Zug. Es haben, glaube ich, viele, die so mal ehrlich so in ihrer Karriere sind, dass man so ein paar Dinge einfach, da kriegst du was hingelegt, so, da sagst du, ja klar, kein Thema, mache ich. Und danach gehst du raus und denkst dir so, what the fuck? Wie soll ich das jetzt machen?
Ja, mein Horror war, ich sollte Partner anrufen. Also solche Autodealer, also
in Irland
dann. In Irland, was? Ja, und ich sollte denen klar machen, warum die Automatten irgendwie später geliefert werden. Auf jeden Fall, ich fand es schon Horror, face-to-face auf Englisch zu reden, damals. Und dann die am Telefon und die wussten nicht, dass ich jetzt ein Deutscher bin, sondern haben die halt einfach so den krassesten Slang rausgehauen und die so, ah, oh, sorry.
Die haben bestimmt voll Bock darauf, dass du denen die gute Nachricht überbringst, die Autos
ja, kommen später. War richtig, also das war richtig Pain. Pain in the ass war das.
Cool. Ja. Aber geil. Wächst man dran, oder?
Definitiv. Also, nimmt einem halt so die Angst am Ende des Tages, weil auch wenn man vielleicht den Job dann nicht zufriedenstellend erledigt hatte, weiß man aber, dass einem keiner den Kopf abreißt. Das ist wichtig.
Richtig. Also ich glaube so, wenn man das einmal mitgemacht hat, danach bist du halt so ein bisschen wasserdichter, was Krisentelefonate angeht, oder? Weil du weißt halt, man muss jetzt mal eine schlechte Nachricht überbringen.
Ja gut, aber das war natürlich ein softer Einstieg mit den Automaten, ne? Ja, also Krisen, das ist gut, ja. Jedes Krisentelefon hat es, glaube ich, anders. Hatte schon schwierigere als Automaten.
Okay, cool.
Naja, hatte mal ein Telefonat, wo ich meinen Gesellschafter mal bringen musste, dass die Finanzierungsrunde geplatzt war. Und dann mussten wir halt innerhalb von 2-3 Tagen eine neue Finanzierungsrunde stricken. Das war ein Krisentelefonat.
Ja, ist das dann so ein richtiges Scheißtelefonat?
Das dann hopp oder top.
Ah, gut. Living on the Edge, oder wie war das?
Ja, aber kann ich gut drauf verzichten, auf das Gefühl.
Ja, schon klar, kann ich schon nachvollziehen. Besser ist ja, wenn man, ist vielleicht ein deutsches Gen, oder? So ein bisschen dieses sichere Fahrwasser. Ist das sowas, was wir eher bevorzugen? Also aber ich sticken ja da anders. Ne? Wenn die so eine Krise haben, dann sagen die ja, okay, fuck it, weiter, oder?
Also ich glaube, vielleicht haben wir Deutschen ein bisschen mehr Angst vor diesem Stigma des Gescheitertseins.
Voll.
Aber ich glaube, dass kein Amerikaner gerne pleite geht. Also ich glaube, dass jeder in der gleichen Situation, also viele hätten in der gleichen Situation ähnlich viel Muffensause gehabt. Weil ich musste ja wie so ein Frosch im Quark strampeln. Also ich habe dann alle angerufen, die ich kenne, die möglicherweise noch Interesse hätten. Ist schon ein bisschen her, deswegen kann ich auch so frei drüber erzählen. Waren, das ist jetzt glaube ich 2-3 Jahre her, waren wirklich noch nicht so reif wie heute. Sowohl von der Persönlichkeit, denke ich, weil man lernt ja super viel als Geschäftsführer.
Schon klar.
Und auch von der Unternehmensentwicklung, also noch lange nicht die Umsätze gemacht, die wir heute haben. Und war halt noch viel im Argen, ob das Geschäftsmodell überhaupt trägt. Und dann mit dem Rücken zur Wand neue Investoren zu akquirieren, last minute, ist halt irgendwie so, will halt keiner.
So vom Verhandeln her tough, oder? Weil du weißt halt so, ey, dein Wasser ist mehr als übers Kinn und dann.
Ja, ich sag mal.
Eine starke Position beziehen müssen in dem Moment irgendwie, weil du willst ja auch nicht unter Preis verkaufen.
Unsere Verhandlungsposition war nicht die beste, lass uns das so sagen.
Aber ich glaube, so richtig so unter Druck, wenn es so richtig tough wird, so, dann unterscheidet man auch zwischen Spreu und Weizen, oder? Weil dann ist halt, wo viele dann anfangen, irgendwie rumzuflattern und so und. Was hast du dann im Kopf gehabt? Hast du gesagt, so okay?
Nee, ich habe erstmal geweint und dann bin ich joggen gegangen.
Weil ehrlich jetzt?
Ja, weil als die Info, ich war mir so, also es war so ein Hochtief. Also erstmal, man freut sich wahnsinnig, dass man da einen neuen Investor gefunden hatte und da war alles geclosed, mündlich, hatte Telefonate, war sich komplett handelseinig. Und dann bekam man last minute eine E-Mail, ja, nee, sorry, Pascal, anders überlegt. Mit einem Argument, was ich halt heute immer noch nicht komplett nachvollziehen kann, weil ich bin ja so ein Deutscher, wie gesagt, und da zählt ja meist das Wort. Long story short, ja, dann war man halt so ein Wechselbad der Gefühle war das. Ne? Man freut sich so sehr, dass man jetzt den nächsten Step in seinem Unternehmertum gemacht hat und dann kriegt man eine Absage und fällt dann in so ein tiefes Loch. Das kann man wirklich kaum beschreiben. Ne? Das ist so ein ganz großes Gefühl der Leere und ja, ich wusste auch nicht, wohin mit mir. So what? Also, was machst du da? Ich wusste einfach nur, ich habe noch so und so viele Tage Zeit, weil das Geld war knapp. Und da muss man funktionieren. Ne? Dann geht man so in den Funktionsmodus.
Mm, ist richtig. Erstmal joggen gehen, mache ich auch. Also, wenn es kacke ist, dann brauche ich Pain, so in Form von Sport oder irgendwas. So, dann ist so ein bisschen gerade. Mm. Und dann einfach so, okay, Zettel, erste Dinge, first things first, anderes skippen, zack, und dann funktionieren.
Ja, ich hatte nur telefoniert. Also ich glaube, 10 Stunden am Stück habe ich mit Leuten telefoniert. Denen die Situation klar gemacht, abgeholt, was ist der nächste Schritt, wie können wir vielleicht zusammenkommen. Also so schlecht über Nachrichten, schlechte Nachrichten überbringen ist ja nicht das Geilste.
Wenn man das draus machen kann, ne? Ja. Dann ist es geil.
Hat mich natürlich umso mehr gefreut, als es nachher geklappt hat.
Ja, logisch, klar. War das dann eine Not? Also hast du das Erste, was du zuerst verloren hast, hast du es im gleichen Value danach geholt?
Ja.
Oder war das so ein halber Deal?
Nee. Also war schon so angedacht, dass es entweder klappt oder nicht. Wir brauchten so ein gewisses Volumen an Funding. Andernfalls hat das sich nichts gebracht. Und die Investorengruppe, was auch komplett richtig war, hat gesagt, ja, wir brauchen mindestens die Summe, die wir damals investiert haben, weil sonst würden sie halt auch nicht mitmachen. Hätte ich als Investor genauso gemacht. Also man muss da nicht dann noch eine halbe Runde machen. Also es war dann schon hopp oder top, wie ich gerade gesagt hatte.
Geil. Und danach geht man ein Bier trinken, ne? Also
ein Bier aber nur.
Aber nur eins. In dem Sinne Prost. Ja,
cheers. Aber was vielleicht auch wichtig dazu ist, macht natürlich auch immer demütig. Weil egal wie groß der Erfolg ist, den man gerade erfährt, man weiß genau, das kann in der letzten Sekunde auch wieder platzen.
Ja, voll.
Und das ist halt wichtig auch zu lernen, dass man da an keiner Stelle abhebt in irgendeiner Art und Weise, sondern immer sich bewusst machen sollte, dass das weiterhin mit großen Risiken verbunden ist, was man macht als Unternehmer.
Ja, too big to fail sind ja nur wenige Unternehmen in dieser Welt. UPS ja, vielleicht.
Brauche ich noch ein bisschen.
Ja, da braucht man noch ein bisschen. Genau. Ja, aber das ist schon gut, einfach zu wissen, dass bei allem Erfolg und bei allem, was abgeht, du weißt ja nie, was übermorgen ist. Ist vielleicht so ein bisschen deutsche Angst, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages habe ich das auch in meinem Geschäftsmodell, egal wer das schon gemacht hat als Unternehmer, du kannst halt super erfolgreich unterwegs sein, dann laufen 2, 3, 4, 5 Dinge nicht. Aus Zufällen einfach auch. Und dann auf einmal ist das ganze Ding am Wackeln und du denkst dir, Alter, was geht jetzt ab? Und dann kommt dieser Funktionsmodus und musst wieder irgendwie raus und du musst wieder voller rein, um das Ding wieder gerade zu rücken. Kann einem jeden Tag erwischen. Und deswegen, ich glaube, Demut ist ein gutes Wort dafür. Fehlt manchem Unternehmer, glaube ich, sobald das ein bisschen abgeht.
Kann ich nicht beurteilen.
Weiß ich nicht. Sieht man manchmal. Egal, ich nicht, bei uns nicht.
Nicht bei den Business Boys.
Richtig, apropos Business Boys. Wie bist du denn da so in diese ganze Chose reingekommen? Auch so reingerutscht oder wie? Oder hast du dich ordentlich beworben und einen Blumenstrauß abgeliefert oder was hast du gemacht?
Ich habe persönlich die Bewerbungsmappe bei Stefan Zapper hingelegt.
Richtig.
Sein Büro. Nein, ich kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu den Business Boys. Fabio Ziemsen von der Metro war auch einer der Förderer hier, oder ist weiterhin einer der Förderer, der Start-up-Landschaft in Düsseldorf. Ja. Und er hatte mich auf den Pokerabend eingeladen in seinem Start-up Super 7000 Startup Hub Coworking Space.
Ja.
Ja, und da saßen halt, damals gab es die Business Boys noch nicht, aber dann haben wir da miteinander gepokert und dann hieß es so, ja, wir wollen irgendwie nächste Woche zur Kirmes. Die Düsseldorfer Rheinkirmes und ja, dann hat man mich halt eingeladen. Und das war dann im Nachhinein der Gründungsmythos, wenn man so möchte, der die Business Kirmes. Boys, ja, die drei Altfässer.
Ist auch wichtig.
Ja, die drei Altfässer, die hatten dann die Verbindung zusammengeschweißt, die sie heute ist.
Und ordinär war das mal der Name einer WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Richtig.
Vom Namen her, ja.
Nur vom Namen her.
Aber ist ja viel mehr als der Name.
Mittlerweile viel mehr als das. Jetzt machen wir sogar einen eigenen Podcast. Und jetzt, wo das Ganze so aus so einem, wir treffen uns mal und trinken 3 Fässer Bier zusammen, ist ja am Ende des Tages irgendwie so, oder entsteht gerade, oder ist permanent auch in der Entwicklung, was ich großartig finde. Was sagst du so zu dem, was daraus geworden ist? Also, wo geht die Reise hin? Was ist so, was bringst du rein? Was holst du raus aus diesem Ganzen, aus dieser Community? Also, die ja verschiedene Standbeine hat. Bist du da Netto-User oder weiß ich nicht?
Ganz großer Bruttoeinzahler. Nein. Also ich glaube, wenn man das anfängt so zu betrachten, macht man auch schon den ersten Fehler.
Genau, sehe ich auch so.
Also es ist keine Gewinn- und Verlustrechnung, wenn man Mitglied der Business Boys ist, sondern man macht ja auch Deals auf Augenhöhe. So kann es auch nur ein Gewinn, ein Double Win oder ein Win-Win-Situation für beide sein. Ich glaube, dass wir auch gar keine Leecher in der Gruppe haben, weil die würden auch einfach nicht passen in unsere Runde. Ich treffe mich hin und wieder privat mit Business Boys. Ich finde es total spannend, was jetzt gerade abgeht. Wir sind hier gerade so in dieser Professionalisierungsphase, möchte ich meinen. Ich finde die verschiedenen Konzepte interessant. Diese Sachen, die man miteinander macht, sei es Sport oder Poker oder Stammtisch, Essen gehen etc. Also wichtig ist für mich auch so der Meinungsaustausch, den man untereinander hat. Und ich glaube, das lässt sich gar nicht so quantifizieren nachher an Geldwerten oder sowas. Was ich reinbringen kann, ist sicherlich Expertise im Online-Marketing, Performance-Marketing, sowas. Habe die ein oder andere Erfahrung mit Finanzierungsrunden.
Auch wichtig.
Auch wichtig. Habe mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk in Übersee an den beiden Küsten durch meine Unternehmertätigkeit. Gutes Netzwerk auch in die Berliner Startup-Szene.
Die immer noch die größte ist in Deutschland, oder? Mit
Abstand? Ja, das bleibt auch so, glaube ich.
Ja, das ist so, weil es halt Metropole und da sind alle, ne?
Berlin ist ja auch eine coole Stadt.
Oh. Absolut, bin ich voll bei dir. Aber man muss halt immer so lange fahren von A nach B, ne?
A das und B, da ist immer was zu tun. Und meine Logik war damals, wenn ich jetzt in Berlin ein Startup gründen würde, würde ich immer auf den Startup-Partys rumhängen und nicht an meinem Business arbeiten. Würde ich wenig weniger arbeiten.
Stimmt, weil Community ist groß da.
Die ist groß.
Und es gibt immer einen Grund, sich zu treffen und auszutauschen. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die gründen seit 1 Million Jahren.
Die machen Projekte im Café.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, ist so gut, dass du das hier
haben immer was in der Pipe.
Richtig. Alle haben Projekte und alle sind busy. Always. That's Berlin. Aber zum Standort Düsseldorf, also weil Business Boys hieß mal oder heißt ja aktuell immer noch Business Boys Düsseldorf, obwohl es auch welche gibt, die gar nicht von hier kommen, entwickelt sich gerade alles. Aber der Standort Düsseldorf für Business, ist der eigentlich, findest du den gut, findest du den schlecht?
Aufgestellte Frage. Düsseldorf auf der Vorteilseite, glaube ich, ist dieses große Einzugsgebiet als Business. Wir haben in so einem Unternehmen Mitarbeiter und Praktikanten aus dem Ruhrgebiet, also unsere Leiterin aus dem Customer Success pendelt, glaube ich, aus Gelsenkirchen oder nicht, weiß, dass sie aus Gelsenkirchen pendelt. Auf Grevenbroich kommt unser Head of Marketing und viele Unis haben super talentierte Studenten, also sei es von der Uni Münster, in Krefeld, Köln, also ich muss ja niemandem erzählen, wie toll das Einzugsgebiet Düsseldorf ist. Ganz geil in Düsseldorf ist der Flughafen.
Der ist super nah dran.
Ja,
und also, super easy mit Uber zu erreichen für kleine Maus. Anders als in München. Das ist der Horror da.
Ich fahre sogar mit Öffentlichen dahin, ja.
Ja, noch besser. Sehr, sehr, sehr vorbildlich.
Das muss ich jetzt so sagen. Nee,
natürlich.
Nein, das ist ja. Wir sind hier gerade bei mir zu Hause und die S-Bahn, die direkt zum Flughafen fährt, ist direkt vor meiner Haustür. Und von daher tut sich das gar nichts, ob ich jetzt mit der S-Bahn fahren würde und mit dem Uber. Es sei denn, ich baller das wieder. Und dann muss ich doch schnell mit dem Uber fahren.
Richtig.
Das könnte passiert
passieren.
Auch.
Könnte passieren.
Könnte passieren.
Ja, ja, richtig. Und also du hast ja eben so Investorenrunde und sowas gesagt. Sind deine Investoren national, international? Wo kommen die her? Regional?
Die sind aus München. Und aus dem erweiterten Raum Köln und einer kommt aus Hamburg.
Also okay, also
bis dato national. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir in der näheren Zukunft auch internationale Investoren gewinnen.
Cool. Dann ist natürlich auch gut, wenn man eine gute Anbindung hat, die man in Düsseldorf durchaus hat, wie gesagt. Kein Ding. Ratzfatz.
In die ganze Welt.
In die ganze Welt, aber immer bei Frankfurt. Meistens, je nachdem, wo man hinfliegt, oder?
Nee. Das habe ich gar nicht das Gefühl.
Nee, gar nicht?
Also ich konnte jetzt super gut nach New York fliegen oder nach Bangkok, Singapur. Also man kann auch nach Las Vegas fliegen und dann an der Westküste weiterfliegen. Geht auch. Also passiert auch, dass man über Frankfurt fliegen muss, aber ich finde, da Düsseldorf hat auch gute internationale Verbindungen.
Okay.
Vielleicht liegt es so ein bisschen dran, wo man in die Welt... Ja klar, logisch. Ja.
Ich habe irgendwie letztens... Israel geht direkt nicht.
Doch, geht auch.
Nein, geht nur über Wien.
Ja. Also ich bin mal nach Israel, also vielleicht gibt es das nicht mehr.
Aktuell
Germania nicht. War das.
Also
ist die Pleite wieder?
Genau, German. Die Pleite gibt es nicht mehr und
genau, das war.
Es gibt aktuell keine Direktflüge von,
ja.
Egal.
Gab's mal.
Ich würde es auch wieder geben, weil wenn das einer hört hier in anderthalb Jahren, dann machen sie alle kaputt, weil gibt's schon wieder längst, aber egal. Und also wir hatten das Thema Business Boys in Düsseldorf und jetzt sind wir auch schon irgendwie in deinen Business Case reingerutscht irgendwie, weil du gesagt hast, so Investment und Investorenrunde und man könnte sich vorstellen, demnächst international. Was machst du überhaupt?
Also, ich bin Co-Gründer und Mitgeschäftsführer von Volunteer World und Volunteer World ist die weltweit führende Plattform für internationale Freiwilligenarbeit. Was ist das, wenn du heute aufwachst und sagst, hey, ich möchte mein Talent und meine Skills im Ausland für ein soziales Projekt verwenden, beispielsweise im Microfinance-Projekt in Ghana arbeiten oder als Veterinär in Südafrika oder ich möchte den Regenwald schützen im Amazonas.
Dann das ist ein aktuelles Thema.
Das ist ein aktuelles Thema und Klammer auf, wir haben auch viele Leute in den Amazonas-Regenwald vermittelt, die jetzt aktuell da helfen, den Regenwald wieder aufzuforsten. Und wir vergleichen über 1800 Möglichkeiten, sich in 80 Ländern sozial zu engagieren. Wir helfen dabei, die Qualität der Projekte zu ermitteln. Wir helfen bei der Kommunikation mit den Projekten vor Ort und wickeln alles drumherum ab, was für den Freiwilligen wichtig ist.
Das heißt, wenn einer da sitzt, was ist denn so eine Zielgruppe? Also gibt es eine klassische, der ist wahrscheinlich spezifisch pro, was will er? Also aufforsten, wer macht aufforsten? Gibt es da so einen User, der so ein Profil hat?
Also wir haben eingeladen dazu, sind erstmal alle, ab 16. Natürlich nicht jeder passt auf jedes Projekt, ist ja klar, bei der Breite. Ganz typischerweise haben wir ein Publikum, was weiblich dominiert ist und Anfang Mitte 20.
Ist jetzt gar nicht so schlecht, oder? Also wenn man hier, ich sage jetzt also nicht für, also jetzt nur als Student.
Inwiefern?
Oder irgendwie. Ja gut, okay. Also Anfang, und dann ist egal, dann ist, die machen Aufforsten, die machen alles mit Tieren und hast du nicht gesehen das? Oder ist das wieder, differenziert sich dann die Zielgruppe schon wieder?
Ja, also wie gesagt, man muss das bei der Größe schon sehr differenziert betrachten. Ich sag mal, 60% entsprechen dem, was ich gerade gesagt habe, aber wir haben auch die Familien dabei, die in Thailand zu einem Elefantenprojekt gehen und die Eltern unterrichten Englisch für mehrere Wochen dann an der hiesigen Schule und die Kinder arbeiten dann da in dem, bauen Zäune beispielsweise für die Elefanten, damit die nicht in Interaktion mit Menschen kommen. Super vielfältig. Ja. Weil vielfach geht es ja, um dann kurz auszuholen, gerade bei diesen Großtierprojekten, nicht darum, die Tiere möglichst zu streicheln, wie viele Leute denken, sondern ganz viel geht darum, die Interaktion zwischen Menschen und Tieren möglichst zu unterbinden und dafür Strategien zu finden. Und dann können Freiwillige da helfen, die Dinge auszuführen, die dafür sinnvoll sind.
Also das Wild bleibt.
Richtig.
Und nicht.
Wir sind keine Vermittlung für Streichelaktivitäten.
Okay. Und dann, also du bietest quasi die Möglichkeit, diese Projekte zu finden, die man bestimmt auch selber finden könnte.
Natürlich.
Aber dann ist halt für einen, der da steht, so die Frage, so ist das safe, kommt die Kohle auch richtig an, wer steckt dahinter, was wird mir geboten? Das heißt, du machst so eine Art Katalog oder sowas und dann kann man sich aussuchen, was man sich wünscht und dann spuckt dein System aus, was geboten werden kann.
Ja, gehen wir mal alle 10 Jahre zurück oder 15 Jahre, da hätten wir auch alle ein Hotel buchen können in London und keiner klappert jetzt die einzelnen Hotel-Websites von London ab. Sondern wir gehen alle auf Booking.com, Trivago, Hotel, you name it. Ja. Und schauen uns da an, für welches Budget kann ich was machen, zu welcher Zeit, wie sind die vor allen Dingen Reviews, also die Erfahrungsberichte der ehemaligen Hotelgäste, in meinem Fall der ehemaligen Freiwilligen, hat es ihnen da gefallen, wie sind die Freizeitmöglichkeiten, wie ist die Anbindung vom Flughafen, ist es da sicher, wie erklären, welche Impfung man braucht, wie es mit dem Visum ist, all die Informationen, die man sich sonst selbst raussuchen müsste, gibt es auf unserer Website und jetzt kommt's zum gleichen Preis wie beim Projekt. Und dann muss ich mir überlegen, gehe ich direkt zum Projekt mit all den
Zusagen. Also das ist eine Best-Price-Garantie? Ist das denn erlaubt?
Ich habe eine Fair-Price-Garantie.
Fair-Price-Garantie.
Gut. Ja.
Also im Hotelmäßig weiß ich, dass es da immer wieder Knatsch deswegen gibt.
Ja. Aber das Bundeskartellamt kam bis heute noch nicht auf uns zu.
Okay. Ja. Okay, morgen wird das so sein.
Kann passieren. Kann passieren.
Nein, also du hast ja die Lösung, dass du sagst, okay, ich möchte was Gutes tun, ich möchte was zurückzahlen, irgendwie Regenwald aufforsten, was auch immer. Dann gehe ich halt, sag Gebiet, ich sag, wie lange, welchen Zeitrahmen ich zur Verfügung habe. Und was das Projekt sein soll, ist halt Aufforstung. Und dann bietest du mir quasi an, für welche Organisation, in welchem Teil vom Amazonas du dann quasi da. Ja. Und was du bist also wie ein Airbnb oder wie ein Booking? Also Airbnb. Das gesamte Paket? Alles. Inklusive Flug, Verpflegung, tralala?
Kann man alles über uns machen, ja.
Kann man, aber muss man nicht.
Muss man nicht, nee. Alles kann, nichts muss. Ist bei uns.
Schon noch so ein bisschen schlüpfrig, aber gut. Nein, alles gut. Also du kannst dir die verschiedenen Optionen aussuchen und dann dementsprechend ist dann die Charge und du kriegst wahrscheinlich einen Anteil von dieser Buchungscharge, ähnlich wie Booking und
richtig,
HLS.
Genau so ist das.
Okay, cool. Mega. Wie kommt man denn auf so einen Trichter? Bist du selber irgendwie unter Volunteering unterwegs gewesen und hast dann gesagt, so, ey, wieso muss ich den ganzen Scheiß hier selber raussuchen? Kann man das nicht einfacher machen?
Also die Gründungsidee hatte mein bester Freund. Das ist jetzt wirklich über 10 Jahre her. Und ich war in meiner Jugend schon als Freiwilliger aktiv. Ich war ganz stolzer Jugendfeuerwehrmann.
In Geldern,
ja.
Aber trinken die nicht eigentlich nur Bier in meiner freiwilligen
Feuerwehr? Nee, das also machen nur die Erwachsenen, wenn man aus der Jugendfeuerwehr rauskommt.
Achso, das kommt später. Ja. Okay, ich kenne das nur in Bayern.
Die Jugendfeuerwehr muss das Bier bringen. Das ist der Unterschied zwischen Jugendfeuerwehr und Feuerwehrmann.
Okay, cool. Also, wo muss denn? Okay. Vorbild ist dann auch schon da für später. Also.
Ja, muss ja. Wird man halt, wenn man besser eingeübt, wenn man in der Jugendfeuerwehr ist.
Sehr gut. Also, das war so dein. Aber dein bester Kumpel hat quasi die Idee gehabt, zu sagen, warum nicht ein Volunteering-Plattform?
Genau. Ja, also Felix heißt er und mein bester Kumpel wollte nach seinem Abi nach Namibia und Tennisspielen beibringen. So. Also, er war fast Tennisprofi geworden.
Okay.
Und wollte irgendwas Sinnvolles tun und. Ja, ob es wirklich Namibia sein musste, wusste er nicht, aber irgendwie Afrika-Tennis war so sein abstrakter Wunsch. Und das ist so wirklich der Case, der uns immer wieder passiert. Wenn jemand auf unsere Website kommt, dann kann er mit unserem Chat sprechen. Und dann sagt er immer einen abstrakten Wunsch wie mit Tieren in Südamerika. Oder irgendwas mit Kindern. Also die wenigsten sagen, hey, ich würde gerne in Kapstadt von Mai bis September an einer Schule, an einer Grundschule arbeiten. Also es kommt quasi nie vor, vielleicht in 1% der Fälle, sondern viele Leute haben so einen inneren Wunsch und die wissen auch, wo ihre Talente und ihr Interesse sind und dann können sie ganz abstrakt zu uns kommen. Zurück zur Story mit Felix, um die Klammer zu bilden. Er hatte super Probleme damit, das zu finden, hatte den abstrakten Wunsch und dann hat er genau das gemacht, was viele Leute heute auch noch machen, also diese manuelle Suche und pipapo. Hat Wochen gedauert. Er hat einen Blog geschrieben über seine Erfahrungen und das mit mir geteilt. Und ich hatte damals in der IT gearbeitet. Und dann haben wir angefangen, das zu bauen. So aus einer Laune heraus. Wir haben gar nicht gedacht, dass es ein Business wird, ehrlich gesagt.
Ihr habt einfach gesagt, wir basteln da jetzt, wir programmieren da jetzt
mal. Über 2 Jahre dachten wir, bestenfalls können wir irgendwie spenden, damit einsammeln, um dann so eine Art Stipendium für Freiwillige zu machen. Das war so die Grundidee. Ganz so. also Anfang, also gar so dieses Entrepreneur sein, was gründen wollen, war wirklich sehr sekundär, sondern wir hatten einfach vor, dieses ganze, diese Industrie, in Anführungsstrichen, diese Branche zu revolutionieren, indem wir diese Kontakt zwischen der NGO vor Ort und dem Freiwilligen in irgendeinem anderen Land einfacher zu machen. Das war so die Gründungsidee.
Also eine Plattform dafür.
Quasi. Eine Plattform, ja. Das war auch so ein bisschen Plattform-Hype damals. Das ist ja, da war noch nicht klar, dass Facebook und Twitter, dass die das wirklich werden. Also 10, 15 Jahre jetzt mal zurück. Viele haben versucht, so eine Art Mini-Facebook nachzubauen. Viele haben sich versucht, alle sind gescheitert. Instagram gab es noch gar nicht.
Nee.
Und ja, die Älteren erinnern sich, dass da so ein Plattform-Hype war. Airbnb kam gerade groß auf. Ich glaube daran, das war schon für uns so ein Treiber, wo wir sagten, hey, da ist ja auch eine Plattform, die macht irgendwas, was noch nie da gewesen ist, nämlich Wohnungen vermieten, wenn man in andere Städte fährt. Lass uns das doch übertragen für den freiwilligen Sektor.
Ja, macht ja Sinn.
Macht Sinn. 5 Jahre später, größte Plattform der Welt.
Richtig.
Richtig.
Geil. Und ihr agiert international, nehme ich an? Also alle Märkte, alle Länder. Gibt es Schwerpunkte?
Ja, also wir haben unsere Website in 7 Sprachen übersetzt. Wir haben die meisten Kunden aus den Staaten. Und dann
woher kommt das? Ist das so eine Prägung, dass die dieses Volunteering ernster nehmen als der Rest der Welt? Oder ist das einfach, weil der Markt größer ist?
Beides. Also einmal müssen wir uns immer gewiss machen, dass der amerikanische Markt viel größer ist als Deutschland. Wir haben ja
klar
80 Millionen hier, da sind so, ich glaube, knapp 300 werden es sein. Und dieses Charity-Thema ist da mehr verankert. Einerseits universitär, dass man solche freiwilligen Tätigkeiten als Credit Points leicht anerkannt bekommt.
Mhm.
Was hier vielleicht so das Praktikum ist beim Konzern, kann da auch leicht anerkannt werden für eine Veterinärtätigkeit in Ghana beispielsweise oder okay. Südamerika. Amerikaner fliegen halt gerne nach Costa Rica, weil du hast den Dschungel halt vor der Tür und es dauert halt nur ein paar Stunden. Und historisch bedingt.
Okay.
Ja, kulturell, historisch.
Und was kommt nach Amerika? Also so Europa ist es auch schon ein wichtiger Markt dann?
Ja.
Oder ist dann Asien schon?
Nee, also ich muss sagen, in Asien, die haben anderes Verständnis, also die Asiaten ist natürlich wieder super schwierig, ne? Jetzt ich verallgemeiner hier wirklich, weil Asien reicht ja von Israel bis nach China. Ja, klar,
voll, ne? Riesig groß, logisch.
Ja, aber ich sag jetzt mal, was wir Langnasen unter Asien verstehen, gerade so im Bereich China, Südostasien, die haben eine viel familiärere Identifikation von Sozialwesen als wir Europäer. Also dieses Thema Gemeinnützigkeit, Vereinswesen, ist da weniger ausgeprägt. Man kann auch sagen, die Zivilgesellschaft ist da vorhanden, aber in kleineren Kreisen. Von daher ist das Thema internationale freiwillige Arbeit auch nicht so das Thema, sondern die würden dann eher sagen, hey, ich flieg mal zu meiner Großtante in einer anderen Region von China und helf da.
Ja, das heißt, die machen das eher so im Family-Business-Style dann untereinander oder regional eher als überregional?
Ja, also das Vereinswesen ist beispielsweise viel an die Schule und an die Uni gekoppelt. Also dieses, was es hier gibt, gibt's der ja erste FC Schieß mich tot oder Fortuna Düsseldorf, um hier zu bleiben. Obwohl das jetzt ein Profi-Club ist, aber ich meinte das jetzt eher so als zivilgesellschaftlicher Verein, weniger ausgeprägt.
Ah, okay.
Hinzu kommen Reisebeschränkungen. Schwierigkeiten mit dem Visum. Also wenn in Asien was geht, dann eher im asiatischen Raum untereinander. Denn da können die richtig, wie in der EU, ähnlich wie in der EU, können die da ziemlich gut reisen mit einer großen Visaerleichterung. Aber es ist jetzt nicht der normale Fall, dass der Chinese in Amerika Freiwilligenarbeit leistet. Kann passieren, ist aber unwahrscheinlich.
Eher selten. Wahrscheinlich, wenn er dann Link oder Familie schon da hat oder so. Oder so, vielleicht da schon mal Prägung. Egal, wurscht. Wo geht die Reise hin? Also du sagst jetzt, das ganze Projekt ist jetzt finanziert deutschlandweit Und dein Wunsch wäre vielleicht demnächst international den größeren, richtigen Hockeystick zu kriegen? Ist der Markt so groß, also dass du sagst, so, da kann ich noch wachsen um, keine Ahnung was, hast du Wettbewerber?
Wir haben große amerikanische Wettbewerber, die verfolgen weniger dieses Plattformgeschäft, sondern mehr wie eine große Reiseagentur.
Also gehen mehr so auf die Sorglospakete mit Flug und Tralala,
Transfer.
Und,
okay. Korrekt. Die sind von der Stückzahl der Volontäre noch größer als wir, haben aber weniger Angebot, verlieren auch kontinuierlich an Marktanteil, was wir denn abnehmen. Wo unsere Reise hingeht, ist, dass wir die Erfahrung machen, dass Leute auf unserer Plattform häufiger danach fragen, was sie vor oder nach der Tätigkeit machen können. Und das soll auch stets nachhaltig sein. Das, ja, also die Frage ist halt immer wieder auf uns zugekommen. Ne? Was können wir noch danach machen? Habt ihr Infos oder könnt ihr was empfehlen? Und dann haben wir eine große Umfrage gemacht, haben 1000 User von uns gefragt. Und dann kam raus, dass es super Sinn macht, wenn wir diese nachhaltigen Reisen oder nachhaltige Reisepakete auch zusätzlich anbieten zur Freiwilligenarbeit. Und das ist so der nächste große Schritt, in den Bereich nachhaltiges Reisen zu gehen, da auch Reisepakete von wieder lokalen Anbietern anzubieten. Und dann können die Nutzer bei uns die entweder mit Freiwilligenarbeit kombinieren oder auch eigenständig buchen. Der Markt ist ungefähr so 60 bis maximal 100 Mal größer als der Markt für internationale Freiwilligenarbeit.
Wow.
Und von daher ist das unser nächstes großes Ziel, nachdem wir jetzt einen Nischenmarkt stark fokussiert haben und da innerhalb von wenigen Jahren zum Branchenleader aufgestiegen sind und unsere Produktportfolio dementsprechend zu erweitern.
Okay, großartig. Und ja, dann neue Kohle ran und.
Mal Kohle ran. Hast du dabei?
Kohle ran und Marketing.
Hast du dabei?
Komm, müssen wir später diskutieren. Okay. Ich meine gleich 3,50 Euro, die ich da habe, also die bringen dich ja nicht weiter.
Ja, aber tatsächlich haben jetzt so Ende 2019. Wir sind aktuell aktiv auf der Suche nach Investoren. Sollte jemand über sein Netzwerk kennen im Bereich Tourismus oder jedenfalls auch im Bereich Plattform, dann soll er sich super gerne bei uns melden.
Okay. Packen wir in die Links rein. Also da gibt es immer so bei jeder Episode
die
so
Shownotes.
Die Shownotes, die sogenannten, und da werden wir dann entsprechend nochmal vielleicht was reinpacken, dass man dich da auch finden kann.
Mega.
Trash Talk hatten wir schon so ein bisschen eben, ne? Also ich finde wichtig, wenn man so hier so, wir haben ja unterschiedliche Boys irgendwie am Start, von Multiunternehmer über so ja, Single-Unternehmer wie mich, die sind nicht so große Räder drehen weltweit, dann wieder so Leute wie dich. Also es ist ein sehr breites Portfolio.
Macht's auch spannend.
Das macht's mega spannend, weil lustigerweise kann man immer eine Frage stellen in der Runde und kann sagen, sag mal, kennt einer zufällig jemanden, der waffenfähiges Plutonium liefern kann, und irgendeiner kennt einen, der einen kennt. Also es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber...
Aber es ist schon die häufigste Frage, ne?
Ist schon die wirklich häufigste Frage. Nein. Also zu den wirklich skurrilsten Anfragen, so, kennt einer jemanden, der spezialisiert ist auf dies, der ist mit Schwerpunkt Tralala, hast du nicht gesehen, und ich denke so, den gibt es gar nicht auf der Welt. Und dann kommt so, ja, habe ich hier die Handynummer, bestellen die im Russen mir, denke ich immer so, Alter, kann nicht wahr sein.
Kennt jemand einen Profi für die Vermittlung von Sternekochs?
Zum Beispiel. Ja. Da gibt es auch so einen Profi, ja, der sowas macht. Also es ist wirklich strange, aber es sind halt viele Unternehmer dabei oder Leute, die karrierefokussiert sind, und da geht es halt auch um Leidenschaft und was man mitbringen sollte, um halt erfolgreich ein Unternehmer zu sein. Ich glaube, das ist so eine DNA, was eigentlich alle ziemlich gleich haben.
Also ein gewisses. Man kann ja auch Unternehmer in einem fremden Unternehmer sein. Das ist ja so ein Spirit.
Ja, ja, natürlich. Ich meine ja, es gibt ja Typen, die sind angestellt und eigentlich keine Inhaber von einem Unternehmen, aber trotzdem halt mit diesem selben Spirit irgendwie behaftet, die irgendwie die geben und nicht an sich zuerst denken, sondern einfach an das Projekt und an den Higher Purpose und das, was wir nach vorne treiben wollen, weil am Ende des Tages kommt zurück, so ein bisschen Karma-Shit-mäßig, aber das ist, was es ist, glaube ich fest dran. Man muss auch manchmal mal einfach nur abliefern und dann wird es schon was werden.
Ich sag mal ja. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht der Karma-Gläubigste.
Ja, aber du
aber weißt, was ich meine. Ich glaube, aus so einer Ethik heraus ist das schon wichtig, dass man gibt.
Richtig, ja. Genau. Und da, deswegen geht es um Geben. Nämlich, Shit-Talk. Jetzt kommt quasi der Content, den ich dir jetzt abverlange, ob du Bock drauf hast oder nicht, so ein I don't fucking care.
Ah, sehr geil, ich freue mich.
Es geht nämlich um den Trash Talk, also was richtig scheiße gelaufen ist, deine Conclusion daraus und Business Hack und Life Hack.
Bam.
So, bam. Drei Dinge nacheinander, Content pur. Und zwar, du hattest ja das Thema Investor abgesprochen und dann in wenigen Tagen neu besorgen. So, okay, das ist natürlich schon mal ein hartes Brot. Hast du noch eins drauf?
Aus dem Business-Bereich. Also ich muss sagen, das war schon so die Go-To-Story aus dem Bereich, wann man halt das Gefühl hatte, man hat es richtig verkackt. Wobei vielleicht Lachs ist so, wird immer, man hat ja immer irgendwie einen Input da dran, ne? Denke ich mir immer. Vielleicht auch nicht, aber klar, hinterfragt man sich dann schnell, habe ich irgendwas falsch gemacht, ne? So dieses Hinterfragen ist halt, dann liegt man da nachts, kann sowieso nicht pennen, man ist so sich in der Zukunft unsicher und dann spielt man so Sachen durch. Ich weiß ja gar nicht, wie ich Hartz IV beantrage und sowas. Und solche Gedanken kann man tatsächlich.
So geil.
Ja, ja. Muss ich jetzt privatinsolvent gehen? Dann habe ich so nachgerechnet, welche Verpflichtungen ich habe und sowas. Das war schon alles kurz vor knapp, ich sag's dir. Das war schon, gerade wenn man nachts dann liegt, dann steigert man sich da auch selbst so ein bisschen rein.
Ist ja eher
alles ja, negativ voll. Und hat die Sachen noch nicht verdaut. Und dann geht's halt einmal auch nicht gut, ne? Vor allen Dingen, ich habe mal so ein ganz kleines WG-Zimmer gehabt, das hat nicht geholfen, es war Herbst und alles war so, ja, wie so in so einem richtig depressiven Loch, ne? Also in so einem Mini-WG-Zimmer im Herbst, hat geregnet, also wie so cinematisch fast schon.
Sehr
alles
schön.
Alles gepasst.
Okay. Aber
ich war auch schon oft krank im Ausland, ne? Wenn das läuft. Ach, ich habe noch eine Story.
Ja, jetzt.
Ich weiß nicht, ob das dazu passt, aber ich erzähle sie immer gerne, weil sie so schön eklig ist. Ich war in Sri Lanka und war bei dem remotesten, entferntesten Elefantenprojekt im tiefsten Dschungel von Sri Lanka. Musste ich 3 Stunden mit dem Taxi fahren. Also hatte erstmal super Probleme, da ein Taxi zu finden, was mich da hingebracht hat, weil der Taxifahrer hatte ja auch keinen Bock, 6 Stunden Auto zu fahren. Ne? Ja, long story short, war ich da 2-3 Tage, wurde dann von dem Ranger da zurückgebracht und dann komme ich zurück nach Deutschland und denke so, boah, warum habe ich denn so Bauchschmerzen? Ne? Ja, und dann ging ich zum Arzt, dann sagte er, ja, ganz normal, müssen Sie mal ein bisschen hier Möhrchen. Ich weiß noch ganz genau, meinte der Arzt, ja, er kann jetzt nichts sehen, müssen mal ein bisschen geknetete Möhrchen, Kartoffelchen essen, dann geht das wieder weg. Ging nicht weg.
Ging nicht weg?
Ging nicht weg. Und nachher kam raus, dass ich mir so richtig krass exotische Würmer eingefangen hatte.
Nee.
Ja. Und die waren nachher so 12 bis 15 Zentimeter lang.
Ugh.
Richtig eklig, ne?
Das ist ja eklig.
Richtiger echt? Trash, richtiger Trash-Talk hier. Ja, tatsächlich. Und war natürlich auch dann sehr schwierig von der Psyche her zu wissen, dass man so viel Würmer in einem Wurm, also war nicht nur einer, sondern halt viele, viele lange Würmer. Und dann musste ich durch so eine Wurmkur wie ein Hund.
Nee.
Ja.
Echt jetzt?
Tatsache. Ohne Scheiß, ohne Flachs.
Aber wie kommt, also hättest du das verhindern können?
Nee, also wer es genau wissen will, das passiert nur, wenn mit menschlichem Kot gedüngt wird. Und anscheinend muss in einem Dorf, wo das Gemüse fürs Projekt bezogen worden ist, noch so sehr traditionell Landwirtschaft betrieben worden sein, möchte ich meinen. Und das ist so von der Literatur her, was ich mir angelesen hatte, die einzige Möglichkeit, wie ich das eingefangen habe.
Das heißt, die haben quasi selbst gedüngt.
Ja, in der Not macht erfinderisch. Da hätten ja den Elefantenkot nehmen können, ne?
Eigentlich schon.
Eigentlich schon, ne?
Ja.
Vielleicht ist er nicht so, keine Ahnung.
Aber vielleicht schmeckt er nicht so gut, dann schmeckt das Radieschen nicht so lecker.
Ja. Man weiß es ja weiß nicht. Ich, ja.
Oh Gott. Okay, also, wenn man dann heißt, wenn man auf Reisen geht, kann man auch den Arzt hinterher mal konsultieren, um vielleicht mal zu checken, was das denn ist, bevor man es ignoriert.
Ja, also das Ding ist, wenn ich zum Arzt gehe, dann sage ich halt immer direkt, hey, ich war in einem halben Jahr in den Tropen oder sowas, weil es ist halt immer bei mir. Ich mache viele lange Reisen und auch in exotische Länder, war gerade in Äthiopien, viel Südostasien, Südamerika. Man muss halt auch sagen, dass das halt auch nicht Alltag ist für die Ärzte hier vor Ort.
Kann das jeder Arzt checken? So?
Wenn, du mit so einer wenn die ein Buch aufschlagen, dann ja. Ne? Dann, also was ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass der dann schlagen das Buch auf. Ne? Dann sage ich so, ja, ich habe schon gelesen. Also tatsächlich dann komme ich wie so ein Dovi-Oberschlauer dann zum Arzt und sage so, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt irgendwie Fieber gehabt mehrere Male und ich war da und da, das war Malaria-Gebiet. Ja, und dann sagen die, ja, gehen Sie mal zum Tropenarzt. Im Zweifel.
Volle Kompetenz. Ja gut, aber ich meine...
Dafür gibt es die Tropenmediziner, ja? Kann ja nicht jeder, alles
wissen. Sagen. Ich meine, wer hast ja da so jemanden sitzen und dann denkst du, ja, wann sie das... Ja, ich war gestern das letzte Mal in den Tropen und die anderen 150 Patienten, die draußen sitzen, waren noch nie in den Tropen. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja da in der Prozentsatz, oder? In der deutschen Bevölkerung.
Aber deswegen, der gute Arzt fragt dann ja, ne? Tatsächlich fragen die immer... Waren Sie in letzter Zeit auf Reisen, wenn ich dann irgendwie, also ich bin jetzt nicht andauernd krank. Das war jetzt einmal nochmal ein Fall, wo das dann hieß, wo ich dann öfter mal Fieber gehabt habe. War aber nichts. Keine Malaria. Bin Malaria-free. Bin auch wurmfrei.
Okay, das ist gut. Also die Wurmkur hat geholfen.
Ja, klar. Super, super Wurm. Ja. Kann ich jedem empfehlen, der sein.
Ach, prophylaktisch aber nicht, oder?
Nee, sind halt schon Hammermedikamente, ne? Das radiert da alles einmal aus.
Oh, Gottes Willen. Okay, also für die Hörer, die noch dran sind und noch nicht abgestellt haben, Wurmkur. Gibt es auch für Menschen. Was ist ein Business-Hack?
Der letzte geile Business-Hack, den ich gehabt habe, ist bei Instagram ein Multilink in die Bio zu packen. Was heißt das?
Also mehr als einen Link.
Ja, aber man kann ja nur einen Link packen, aber es gibt Tree heißt das, glaube ich. Also Tree ist so ein Tool, das macht nichts anderes, als so eine statische Seite mit mehreren Links hinter den Link zu legen, der aber richtig fancy cool aussieht. Und ich kam da bei den ganzen Insta-Fashion-Models, die das haben, wurde mir gesagt. Habe ich natürlich nicht selbst abonniert, sondern wurde mir dann berichtet und dann haben wir auch das Tool implementiert.
Und meinst du, wie lange ist das Tool noch da?
Ich spreche erstmal nichts dagegen.
Weil Zuckerberg ist ja, wenn er irgendwie merkt, da kommt einer, der cheatet sein System, dann ist er ja relativ rigoros. Zack. Ich sag
schauen nur, wir mal.
Newsletter per WhatsApp haben ja ganz viele drauf gesetzt. Also kriege ich jeden Morgen von der Rheinischen Post zum Beispiel. Die machen einen Newsletter-Versand per WhatsApp. Kriegst halt so eine Sprache, wie so einen kleinen Podcast.
Ja.
Und dann hinterher zum Lesen mit den Links, die dann auf die Homepage gehen, kriegst du per WhatsApp.
Geht mir.
Hat der Zuckerberg keinen Bock mehr drauf, wird eingestellt.
Ich habe gestern gesehen, wir haben jetzt Oktober 19. Zum ersten Mal wurde mir angezeigt, wenn ich mit Facebook Werbung machen möchte, da gab es die Option WhatsApp jetzt.
Nee.
Hat mich gewundert, weil Mark Zuckerberg hat doch gesagt, korrigier mich, aber es wird niemals Werbung auf Instagram geben, richtig? War ja so eine...
Nee, Werbung auf WhatsApp.
Jetzt habe ich gerade einen Knoten im Kopf. Aber tatsächlich war da WhatsApp als Werbeoption. Ich weiß noch nicht, wie die das genau ausrollen.
Ist mir jetzt warte mal, bin ich drüber gestolpert? Genau, wir haben jetzt den 24. Oktober... wenn wir das hier aufnehmen und kommt dann ein paar Tage später live und ich habe das gesehen, als ich nach Chats gesucht habe oder nach Personen in dieser Library bei WhatsApp. Da ist auf einmal irgendwas aufgetaucht, wo ich gedacht habe, so, die Person kenne ich nicht und da stand was hinter, war vorgestern.
Ja, also muss jetzt neu sein. Werden wir uns wahrscheinlich auch wieder schnell dran gewöhnen.
Wer investiert Milliarden und stellt ein Kommunikationsmittel kostenfrei zur Verfügung weltweit? Also der Samariterbund macht das vielleicht, weiß ich nicht, ob die so eine App haben, aber Zuckerberg auf jeden Fall mal safe nicht.
Werden wir sehen, wie die Nutzer das annehmen.
Aber ist doch geil, ist für dich doch eine neue Möglichkeit, schon wieder Advertisement über WhatsApp irgendwo zu platzieren. Pfanne. Man weiß.
Wir werden mal sehen, wie sich das, wie sie das auswirkt. Immer spannend.
Okay.
Ja, sonst, ich glaube, viele kennen das auch, so Lookalike-Audience nehmen im Online-Marketing. Ne? Also, Daten richtig einsetzen, ist mir immer wichtig. Nicht zu viel von sich selbst ausgehen. Und das habe ich gelernt. Am Anfang musste man richtig viele Annahmen machen, so wenn man sein Geschäftsmodell beginnt.
Ja.
Und ab irgendeinem Punkt sollte man seinen gesunden Menschenverstand mit Daten kombinieren. Weil man ist selbst so biased durch seine ganze Sozialisation. Und ich kann mich doch gar nicht in einen 18-jährigen Teenager reinversetzen, die in Los Angeles groß geworden ist. Also never ever.
Das heißt, das muss mit Daten gefüllt werden.
Das muss mit Daten gefüllt werden. Und dann kann man nochmal sicherlich das alles verplausibilisieren, ob das wirklich Sinn macht, weil es kann ja auch Daten Ausreißer geben. Also kann nicht sein, dass auf einmal ich meine ganze Werbung nur an über 80-Jährige ausliefern, nur weil letzten Monat fünfmal ein Rentner, Rentnerin gebucht hatte. Dann muss ich mir auch überlegen, hey, war das jetzt ein Ausreißer?
War das Zufall oder war das eine...
Ist das Zufall, ja.
Eine Skatgruppe, die sich verabredet hat.
Genau.
Kann ja auch sein.
Kann sein.
Also das heißt, du einen Großteil von diesem Marketing, um deinen Business-Hack Data First... Nein, Data First ist es ja nicht, aber...
Data First und Bedenken Second, ja.
Genau. Also du packst es voll und dann checkst du auch, macht das Sinn überhaupt oder macht das nicht?
Ja, genau.
Weil ich glaube, ein Großteil deines Budgets ist Marketingbudget, oder? Am Ende des Tages.
Ja, sicherlich.
Weil du lebst ja von Online-Advertisement, oder?
Ja, also das shiftet immer mehr in den Bereich. Als digitales Unternehmen hat man natürlich so einen gewissen Personalblock in seinem Ausgabenbereich.
Klar.
Und dann die nächstgröße ist dann sicherlich Online-Marketing. Also wir haben... Ich glaube 99% Online-Marketing. Also vielleicht sage ich mal Visitenkarten und vielleicht ein paar Flyer, die jetzt offline sind, aber wir machen nur online. Nur digital.
Das ist bei uns das Gleiche. Ich mache ja auch nichts anderes. Lifehack? Irgendwas? Also ich habe Lifehack deswegen, weil meine Tochter, die ist 6, und ich hatte letztens Schluck auf. Und ich habe gelernt, man muss 7 Sekunden an die Luft anhalten. Das ist so eine Saga von früher, von meiner Oma noch, damit das weggeht.
Ja.
Und dann hat die gesagt, das ist scheiße, das stimmt gar nicht. Tu mir die Arme hoch. Und dann habe ich die Arme hochgehalten, als wenn man festgehalten, also festgenommen wird von der Polizei, einfach die Arme nach oben zu halten.
Kennst du dich
da
aus?
Normal, da kenne ich mich mit aus. Auf jeden Fall ganz normal weiteratmen. Und das hat sofort funktioniert. Schluck auf, war sofort weg. Ohne Luft anhalten, ohne alles. Ich habe einfach nochmal weitergeatmet. Da habe ich gesagt, wo ist das her? Sagt ja, Lifehack-Videos von YouTube. Jetzt bist du.
Mega. Kurkuma-Wurzel in den Tee.
Kurkuma-Wurzel in den Tee.
Ja.
Das macht die Tassen gelb.
Macht doch die Finger gelb.
Auch voll. Ja. Das sind diese kleinen Wurzeln.
Ja.
Die sehen aus wie Ingwer, aber sind
genau.
Dünner. Ne?
Ja, richtig. Also Vorsicht, ganz Vorsicht. Das macht die Finger gelb. Ja, das war ja schon früher ganz schlimm, was die Finger gelb macht.
Richtig.
Und heute ist das die Kurkuma-Wurzel.
Aha.
Ja, macht ähnlich viel Spaß. Im Tee.
Im Tee.
Ja.
Und push dich dann.
Ich mache das immer vorm Einschlafen.
Echt jetzt?
Ja.
Tee vorm Einschlafen?
Ja.
Aber du trinkst also Pfefferminztee oder sowas, oder was? Also kann ja kein Tee drin sein, dann bin ich ja immer voll on.
Nee, ich mache immer Kümmel, Fenchel, Anis und Kurkuma-Wurzel.
Kümmel, Fenchel, Anis und Kurkuma-Wurzel.
Ja. Weil ich esse immer relativ spät abends.
Ja.
Ich habe so einen verkappten Biorhythmus. Also ich bin ein Langschläfer und deswegen zieht sich das alles nach hinten und ich esse auch relativ spät.
Okay.
Und deswegen ist das so eine Teemische, die den Magen super beruhigt.
Okay.
Und dann kann man schön einschlafen.
Dann kann man schön einschlafen.
Mit so einem warmig wohlen Gefühl, mit einer heißen Kurkuma-Wurzel im Belly.
Beste. Okay.
Ja. Haben wir was gelernt, ne?
Wahnsinn. Okay, also die Kombination mit dem Tee, die kommt auf jeden Fall auch.
Ja, was so vor 5 Jahren die Ingwerwurzel war, ist jetzt die Kurkuma.
Ist jetzt die Kurkuma-Wurzel. Ja, so kleiner und farblicher, aber am Ende des Tages.
Aber Vorsicht zu genießen.
Ja, nee. Schon klar. Okay, wir haben die Hacks. Haben wir sonst noch was? Eigentlich?
Ich bin nur Gast hier.
Ja, aber du musst ja den Content liefern, nicht ich. Ich bin ja der Moderator.
Nee, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Okay. Großartig. Dann stay tuned, liebe Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid bei der ersten Episode von A Business Boys Exposed.
Wir freuen uns auf Feedback natürlich.
Feedback, egal auf welchen Kanal, immer ran damit. Folgt auch uns gerne auf allen Sumi-Kanälen, also bei Instagram oder bei Facebook haben wir auch sowas, wer da noch sein sollte. Homepage ist auch da. Und ja, da könnt ihr ein bisschen mehr darüber erfahren, was wir so machen, wir so sind. Und wir werden jetzt peu à peu die Jungs hier vorstellen. Und ja, Pascal, merci beaucoup, dass du
der Rien
dabei warst. Haut rein. Bis demnächst. Ciao.
Ciao mit V.